Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Heute so mittel, muss ich sagen. Irgendwie, ich bin ein bisschen müde. Es ist der erste Tag nach dem Urlaub. Ich habe erstmal 1000 Mails abgearbeitet. Ich bin so ein bisschen, ich komme noch an in der Realität.
Das ist sehr, sehr gut. Ich habe den großen Vorteil, ich habe noch eine Woche. Aber so, wenn ich auf dem Handy immer mal so irgendwie kurz mal reinlunze und zumindest sehe, wo gerade die Zahl neben dem Postfach steht, den kriege ich auch ein bisschen Angst. Aber schön. Hattest du einen schönen Urlaub?
Ja, doch. Ich war in Berlin und es war sonnig. Es war richtig gutes Wetter. Mir wurde gesagt, das ist nicht so oft der Fall irgendwie, aber es war okay. Es ist halt nicht Hamburg. Das ist. Aber für das, was es ist, Berlin ist okay auf jeden Fall.
Berlin ist so eine Urlaubsstadt. Ich glaube, mehr kann man auch in Berlin nicht machen.
Voll, also es war jetzt voll in Ordnung, da mal 5 Tage zu sein und nicht nur 2. Aber also war cool, das mal gemacht zu haben auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja.
Wunderbar.
Gut, ich freue mich richtig auf die Folge heute.
Ja, weil ich glaube, wir beide.
Ja.
Weil wir hatten in der letzten Folge mit Isabelle und Johanna die erste Folge mit Gästen, die sich selbst beworben haben. Jetzt haben wir die erste Folge mit einer Gästin, die von einem Steilzeit-Alumni empfohlen worden ist.
Das stimmt.
Und das Thema wird, glaube ich, sehr, sehr spaßig und auch der Grund, warum unsere Gästin heute da ist. Aber wir haben erstmal einen Tagesspruch.
Genau. Und er kommt von Henrik Ibsen. Das ist diesen Epos gemacht hat, mit dem, wo der Bergkönig vorkommt. Heißt das denn? Bin ich bescheuert?
Hä?
Per Gint. Oh mein Gott. Der hat das geschrieben und der Tagesspruch lautet: Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen.
Und damit willkommen bei Steilzeit. Damit ein ganz herzliches Willkommen, Claudia.
Ja, hallo.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Und wir lüften gleich zu Beginn das Geheimnis. Die Person, die uns dich empfohlen hat, ist Hartmut Hebling gewesen, der uns mit einem ganz kreativen, wie man ihn so kennt, Bewerbungstext quasi oder Empfehlungstext uns ans Herz gelegt hat, dich mal einzuladen, weil du so viele spannende Sachen zu erzählen hast und weil du auch vor allem auf einen Erfahrungsschatz quasi zurückblickst. Du bist Abteilungsleiterin für Spielplätze beim Städteservice Ronheim-Rüsselsheim.
Ja, genau so ist das.
Wie lange bist du da schon?
Also ich bin in Rüsselsheim und für die Spielplätze verantwortlich seit Oktober 93. Also ich habe Anfang 93 da angefangen, dann habe ich kurzzeitig noch, war ich in einer anderen Abteilung bei der Grünpflege und dann zum Herbst 93.
Das ist ja krass. Also mir war schon klar, weil wir haben recherchiert und geguckt und es gibt ja so Menschen, die stehen nicht so krass in der Öffentlichkeit, obwohl sie in der öffentlichen Hand arbeiten. Und ich habe echt wenig gefunden und ich konnte nicht nachvollziehen, wie lange du schon dabei bist. Also wirklich sehr, sehr lange.
Ja.
Wahnsinn. Okay, sehr cool. Also umso toller. Und ich habe mich gefragt, als ich mir so gelesen habe, Abteilung Spielplätze. Hieß die schon immer so? Gab es schon immer eine eigene Abteilung für Spielplätze?
Nein, es gab keine. Ganz früher gab es mal eine, aber das war vor meiner Zeit noch, also vor 93. Mhm. Und dann in den Jahren danach waren die Spielplätze entweder in der Grünpflege mit angegliedert oder in der technischen Abteilung. Also wir waren keine eigene Abteilung. Das ist jetzt noch gar nicht so lange der Fall. Aber finden wir sehr schön, finden wir gut, weil unser Aufgabengebiet ja auch immer größer geworden ist. Vor einigen Jahren ist mit der Gründung vom Städteservice ja auch Raunheim dazugekommen und da haben wir nochmal sehr viel Arbeit dazugekommen und jetzt, ja.
Ich bin gerade erst auf dem Weg hierher an einem Raunheimer Spielplatz vorbeigefahren, nämlich an der Bahnüberführung, der ja eher aussieht wie so ein Kletterpark.
Ja, Brückenpark.
Also, und da habe ich mir so gedacht, waren die Spielplätze damals, als ich gespielt habe, auch schon so? Ich glaube nämlich nein.
Nein, also ich sag mal so, also Spielplätze, vielleicht muss ich etwas weiter ausholen.
Ja, bitte.
Also Ende der 80er Jahre noch, also auch vor meiner Zeit, Da hat die Stadt Rüsselsheim mal einen Spielplatzentwicklungsplan aufgestellt und da verschwanden dann nach und nach so diese Eisengeräte, die man so kennt, also Eisenwürfel und viel Eisen und viel Beton. Und da gab es so die erste Ära neuere Spielgeräte. Sah aber noch nicht so aus wie heute. Also heute sieht man ja auf Spielplätzen vieles, was so ein bisschen aus krumm gewachsenen Hölzern hergestellt ist und Naturholz, viel ohne Imprägnierung. Und das hat im Grunde genommen, ja, das ist so der Standard, den wir jetzt haben. Aber mit Sicherheit auch schon so seit 10, 15 Jahren. Dazwischen gab es nochmal eine Phase, also zwischen den Eisengeräten und heute. Da wurde viel imprägniertes Holz verbaut und auch viel Plattenmaterial, viel bunte Sachen. Hat dann oft aber auch nicht so lange gehalten. Und ja, und dann kamen irgendwann die ersten Firmen, die jetzt mit den naturgewachsenen Robinie ist die Holzart, also Hartholz mit einer sehr hohen Resistenz im Außenbereich. Und das wird sehr viel verwendet.
Okay, also das offenbart ja schon so ein bisschen, wie sich Spielplätze oder Spielplatzmaterialien gewandelt haben. So dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dass das ein Thema geworden ist. Gibt es da Vorgaben? Also setzt die sich jede Stadt selbst, dass sie sagen, wir machen nur noch nachhaltige Spielplätze oder wir lassen die, die wir noch haben, die noch funktionieren, erstmal so, da tauschen wir alles aus? Wie ist da?
Also Vorgaben gibt es für Spielplätze auch, nämlich Normen, die DIN-EN, europäische Norm. Aber die regelt nicht unbedingt, welche Materialien verwendet werden dürfen oder wie ein Spielgerät aussehen soll. Die regeln andere Sachen, Maße, Höhen, Fangstellen und so weiter, Bodenbeschaffenheiten, was man letztendlich bauen möchte, das ist zum einen natürlich Geschmackssache und klar, die Nachhaltigkeit, also wir jetzt als Spielplatzabteilung, für uns ist es natürlich schon sehr wichtig, dass wir Materialien nehmen können, die lange halten und die man dann auch einfach entsorgen kann. Also so ein, ich sag mal, Spielgerät aus Naturholz, wenn das irgendwann mal das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, kann man es auch noch klein schneiden und in den Ofen schmeißen. Praktisch. Oder wir recyceln auch viele Sachen, also Standpfosten, die werden dann zu Sandeinfassungen und so weiter.
Ah, stimmt.
Ja.
Hey, gibt's ja total Sinn. Ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Also da hat sich schon einiges getan, habe ich das Gefühl.
Ja, da hat sich einiges getan. Ich weiß nicht, ob andere Städte das auch machen. Da manch einer mag das auch vielleicht als nachhaltig empfinden, Plastikgeräte zu bauen, weil sie vielleicht auch lange halten. Mhm. Aber da ist dann der Entsorgungsfaktor wieder. Und das ist, glaube ich, auch hier nicht so gewünscht, weil, wie gesagt, es ist auch Geschmackssache.
Ich finde es schön, so diese, wenn du jetzt sowieso von diesen einzelnen Phasen viel buntes Holz oder generell viel bunt, im Grunde habe ich das auch nie so. Also es bildet sich dann so ein Zeitstrahl auch im Kopf mit, wie haben sich irgendwie Spielplätze verändert, was war dann die große Verwunderung, als dann doch mal irgendeiner neu gemacht worden ist. Und auch so die Art und Weise, wie was gebaut worden ist, weil, ich weiß nicht, dein Lieblingsspielplatz.
Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, wo mein Lieblingsspielplatz ist. Da habe ich gesagt, hinten in Königstetten an der katholischen Kirche. Da ist auch so eine kleine Grillstelle mal gewesen, die war eigentlich immer ziemlich dreckig, leider. Und das ist auch so ein Thema, was mich total interessiert hat, wie ihr so mit Vandalismus umgeht, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, das war schon alle Spielplätze, die so sehr waldnah sind oder naturnah, fand ich irgendwie cool, weil man natürlich auch noch irgendwie gut so Rollenspiele und Versteckspiele und so Zeug machen konnte. Das fand ich immer schön.
Ja, ich habe nämlich auch nochmal so ein bisschen überlegt, aber bei mir war es tatsächlich so, man hat sich immer so wahlweise mal irgendwie einen Spielplatz ausgesucht. Also ich als A-Siedler war natürlich direkt an der Ebertschule dieses kleine in der Ecke, was damals auch so ein bisschen eher verwatzt war. Also viel Sand, viel Überbleibsel von den Schülerinnen, die dann immer da in den Pausen hin sind. Bei der Hasengrundschule hinten, das war auch immer Highlight mit diesem riesigen Kletterturm oder der halt zu Kindeszeiten noch viel riesiger war. Mhm. Und wenn es dann ein bisschen weiter oder ein bisschen größer werden sollte, dann sind wir immer in den Hasengrund direkt an den Schrebergärten. Mhm. Und da war dann Highlight Seilrutsche.
Die Seilrutsche ist, glaube ich,
ein All-Time-Favorite,
All-Time-Favorite, oder? Das ist was immer noch, gibt es immer noch, oder?
Ja, also dieser Spielplatz, den du gerade erwähnt hast, an der Schreberstraße, der ist ja nicht mehr städtisch, der ist jetzt der Gewobau, aber die Seilbahn steht noch da und andere Geräte auch. Und wir haben auch auf anderen Spielplätzen Seilbahnen und die werden auch immer wieder erneuert, wieder saniert und weiter in Betrieb gehalten.
Wenn du sagst, der ist nicht mehr städtisch, heißt das, ihr kümmert euch auch gar nicht mehr darum? Das macht dann alles die GEWO-Bau?
Genau.
Und die entscheiden auch, wie der Spielplatz aussieht, genauso wie ihr entscheidet, wie eure Spielplätze aussehen?
Genau.
Habt ihr dann eine Planungsabteilung? Entwerft ihr auch die Geräte oder wie läuft das, wenn ein neuer Spielplatz gebaut werden soll?
Also Planung macht ja Fachbereich Stadt- und Grünplanung, zu dem Herr Hebling auch gehört. Mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen oder die arbeiten mit uns sehr eng zusammen, wie auch immer man das sieht. Und dann, wenn mal ein größerer Eingriff gemacht werden soll, dann gibt es natürlich eine Neuplanung, manchmal auch mit Landschaftsarchitekten. Wenn es aber letztendlich nur darum geht, vielleicht, dass man das Konzept des Spielplatzes so lassen will und nur einzelne Geräte erneuert werden müssen, das machen wir dann auch auf kurzem Wege. Also dann sprechen wir miteinander und sagen, hier, wir brauchen mal wieder eine neue Schaukel oder wir brauchen dies und das. Und dann wird das von den Fachämtern bestellt und wir bauen das dann ein.
Cool. Wie viele Leute seid ihr in dieser Abteilung?
Außer mir 8 Personen.
Auch richtig viele.
Ja, das hört sich mal erstmal viel an, das stimmt aber. Aber wir haben natürlich auch, ich hatte mir so einen kleinen Spickzettel noch gemacht. Ich habe mal geguckt, wie viele Spielgeräte wir so bewirtschaften und wie viele Spielplätze inklusive Kindergärten und Schulaußenanlagen wir so haben. Und das ist doch schon sehr viel. Und es ist auch alles gut bestückt. Also wir haben momentan in unserer Inventarliste über 900 Spielgeräte.
Boah, was zählt als Spielgerät? Eine Schaukel, eine Wippe oder?
Eine Schaukel, eine Turmanlage, eine Wippe, ein Sandkasten, irgendwas. Genau.
Das ist krass. Okay, das ist schon viel. Und die müssen ja auch nicht wahrscheinlich immer betreut werden, aber ihr rückt schon wahrscheinlich jeden Tag irgendwo hinaus, oder?
Die müssen immer betreut. Also wir machen das, wir haben ja auch die Aufgabe der Spielgerätekontrollen. Und das machen wir auch 3-mal im Jahr, alle Plätze, mindestens.
Was kontrolliert ihr da?
Alles noch? Also diese Kontrollen sind auch nach DIN, die sind vorgeschrieben. Und da gibt es 2-mal im Jahr die sogenannte operative Kontrolle. Da wird halt einfach die Funktionsfähigkeit der Geräte überprüft, auch mal irgendwas geschmiert, was geschmiert werden muss oder Teile getauscht oder kleine Reparaturen gemacht. Und dann gibt es einmal noch die Jahreshauptuntersuchung und da wird praktisch nochmal alles geprüft, inklusive so Sachen wie Neuerungen, wenn im Laufe des Jahres mal irgendwelche größeren Bauteile eingebaut wurden oder mal ein neues Spielgerät dahin gekommen ist, dann gleicht man nochmal ab. Stimmt das alles mit dem Inventar noch so überein? Stimmt das vom Standort? Stimmen die Rahmenbedingungen auch? Also zur Spielplatzprüfung gehört ja nicht nur das Gerät, sondern erstmal auch die Fläche, die um das Gerät drumherum ist und auch die Zäune, Abgrenzung zu Straßen. Ja. Auch noch Bänke und anderes, was da so rumsteht, ja. Und das ist, ja.
Wir haben vorab, als du noch nicht da warst, haben wir kurz schon über Spielplatzprüfung gesprochen und uns überlegt, ob das irgendwie eine Weiterbildung oder eine Ausbildung ist. Und du wusstest auch, dass man irgendwie so Kinderhandattrappen benutzt.
Also ich kenne es, weil es muss ja wirklich auf vieles geachtet werden. Mhm. Ist da irgendwie, kann da eine Hand durchpassen? Kann man sich irgendwie einklemmen? Ja. Kann man irgendwie durchrutschen und sowas? Und ich kenne das immer nur aus Dokus oder irgendwelchen Berichten, dass dann tatsächlich mit so Prüfstücken oder mit Prüfwerkzeugen dann so Kinderfingergröße, Kinderhandgröße eben das alles durchgeschaut wird. Oder dann halt auch der Prüfer oder die Prüferin mit vollem Körpereinsatz sich halt auch immer über so ein Klettergerüst windet.
Ja, klar, man klettert auch auf die Geräte drauf, unten drunter, benutzt sie und alles. Also das ist nicht nur so von weitem mal gucken, ob das alles noch heile aussieht. Ja, und du hast auch recht mit den Prüfkörpern. Es gibt einige bestimmte Prüfkörper. Der wichtigste ist immer der für den Kopf.
Mhm. Oh, krass.
Ja, weil,
wie sieht das dann aus?
So ein Kopfprüfkörper, das ist so ein, ja, man kann es jetzt nicht zeigen, das ist so ein rundes Teil. Entweder aus Kunststoff oder aus Holz mit einem Griff und der wird dann durch die Öffnung durchgeführt und es wird geschaut, ob der
stecken bleibt.
Ja, also klar, es wird geschaut, ob er stecken bleibt und dann gibt es dann immer noch einen Prüfkörper als Gegenkontrolle sozusagen. Das ist dann der ganz kleine für den ganz kleinen Kopf und die werden dann angewendet bei Ja, zum Beispiel bei Geräten, wo Netze dran sind, ne? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so schräges Aufstiegsnetz oder Spaltenöffnungen in jeder Form, ne? Denn es ist ja eine Sache, wenn ein Kind mit dem Finger irgendwo hängen bleibt, klar, kann der Finger auch schwer verletzt werden und es tut auch weh, aber wenn es mit dem zum Beispiel mit dem Körper irgendwo durchrutscht und der Kopf würde jetzt nicht hinterherpassen, dann wird es halt gleich lebensgefährlich, ne?
Das ist das deswegen. Ja.
Das ist schon die wichtigste Prüfung mit.
Hat sich bei diesen Sicherheitsanforderungen großartig was geändert oder? Ja, du denkst.
Ja, es hat sich geändert. Also als ich anfing in den 90er Jahren, da gab es eine deutsche Norm, die 7926, deutsche Spielplatznorm, die war recht überschaubar. Normen für Spielplatzprüfung gibt es übrigens schon sehr lange, schon seit den 50er Jahren, aber wie gesagt in sehr überschaubarer Form. Und dann kam irgendwann die europäische Norm 1176 und die war natürlich dann umfangreicher und ja, steht viel mehr drin. Und das ist schon ein ziemliches Werk.
Das heißt, wir haben noch die harte Version von den Spielplätzen mitgekriegt.
Genau. Ja, stimmt. Das heißt, alle wissen alle deine Mitarbeitenden, sind die alle Spielplatzprüfer oder
Prüferinnen? Noch nicht, weil, also es gibt, gibt zwei Ausbildungswege. Es gibt einmal den Sachkundeschein. Den kann man, da kann man zu einem Lehrgang gehen, wenn man etwa 2 Jahre in dem Metier arbeitet. Kann da so einen einwöchigen Crashkurs mitmachen, aber mit Vorkenntnissen, also ohne Vorkenntnisse ist es schwierig. Und dann kann man den Sachkundeschein haben und dann, wenn man länger dabei ist, also 3 Jahre und dann auch wirklich schon ein bisschen tiefergehende Vorkenntnisse hat, dann kann man qualifizierter Spielplatzprüfer werden.
Geil, was ein Titel.
Das wurde vor ein paar Jahren nochmal getrennt, weil man einfach die Qualität der Spielplatzprüfer verbessern wollte. Ne? Denn es ist halt nicht gewollt, dass Leute rumlaufen, die sozusagen einen Bananenschein haben. Wie man so schön sagt. Ja,
das
soll halt nicht sein.
Das heißt aber, was sind die meisten, die bei euch in der Abteilung sind, von Haus aus? Gibt es da eine bestimmte Ausbildung, die alle gemacht haben müssen? Oder kann man aus verschiedenen Bereichen kommen?
Also man kann aus allen Bereichen kommen. Ja, und diese Fortbildung, die werden sowieso bei uns im Hause gemacht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man neues Personal sucht, dass man dann auch gleich jemanden findet, der beispielsweise qualifizierter Spielplatzprüfer ist. Das gibt es eher weniger. Nein, die werden bei uns gefördert und können diese Fortbildung machen. Und von der Grundausbildung, vom Beruf her, haben wir verschiedene. Wir haben Schreiner, Maurer, Maler, Gartenlandschaftsbauer.
Welchen Beruf hast du gelernt?
Ich bin Gärtner tatsächlich. Ich bin Gärtnermeisterin.
Wow, okay. Also ähnlich wie, ist Hartmut nicht auch Gärtnermeister?
Ja, ich glaube ja.
Ah, okay. Kann er ja, wenn er das jetzt hier hört, macht den Schein für
noch die Spielplatzprüfung. Ah, okay. Du hast ja auch gemeint, du warst zuerst in der Grünpflege.
Ja, genau.
Muss ich ganz kurz einen Exkurs machen. Das heißt, du hast auch noch die Zeit miterlebt, als der Städteservice an seinem Standort Gewächshäuser hatte und ganz viel einfach eine städtische Gärtnerei war.
Genau, also als ich da hinkam, da war die Stadtgärtnerei noch da. Der Herr Ockel, der jetzt in Kelsterbach Bürgermeister ist, war unser Amtsleiter.
Wahnsinn.
Und ich habe in den ersten Jahren auch nicht nur die Spielplätze als Aufgabe gehabt, sondern auch die Sportplätze noch und auch noch Grünkolonnen. Aber da war das halt alles so vom Pensum her auch noch ein bisschen überschaubarer. Mhm. Aber viel Arbeit war es auch. Also die Sportplätze, klar, sind auch immer viel Arbeit. Ja.
Hast du dann freiwillig gewechselt oder hat sich das einfach so ergeben?
Das hat sich eigentlich mehr oder minder so ergeben. Dann irgendwann wurde das dann ja zum Eigenbetrieb und dann wurde auch personell ein bisschen neu organisiert und dann hatte ich halt irgendwann die Sportplätze und die Grünkolonnen nicht mehr, aber wie gesagt, mit den Spielplätzen ist es ja auch beständig immer mehr geworden im Laufe der Jahre. Ja, mehr Spielplätze, mehr Kindergärten. Also als ich anfing, da hatten wir, ich denke mal, es waren so 12 Kindergärten.
Ja,
und jetzt, mehr als doppelt so
ein paar
viele.
Mehr.
Ja, ein paar mehr. Und Ja.
Wenn ihr die Spielplätze neu konzipiert, also mal angenommen, ihr müsstet einen neuen Spielplatz jetzt entwerfen, was ja sicherlich auch passiert, demnächst bestimmt irgendwo mal wieder. Bezieht ihr die Kinder mit ein? Also bezieht ihr eine Kinderperspektive mit ein?
Ja, also wie gesagt, Neuplanung macht ja federführend Fachbereich Stadt- und Grünplanung. Und da wird der Kinderschutzbund auch wieder vermehrt mit einbezogen. Also
okay.
War früher auch schon immer mal so, dann zwischenzeitlich mal nicht. Aber jetzt ist es so, bei wirklich großen Umgestaltungen sollen wirklich die Kinder auch beteiligt werden.
War das nicht beim Spielplatz in Hasloch an der Feuerwehr? Da wurde ja dieses Piratenschiff oder generell dieses Schiff erneuert. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die Kinder irgendwie bei der Namensgebung mitbeteiligt waren. Ja, aber wurden da auch schon irgendwie so Fragen oder irgendwie mit einbezogen in die Planung? Oder war schon so?
Ja, ich denke mal schon. Wir so als Städteservice-Mitarbeiter sind da weniger dann dran beteiligt an diesen Kinderbeteiligungsprozessen, weil unsere Seite ist dann mehr die technische, die Bauseite.
Trotzdem ist es ja wahrscheinlich auch schon irgendwie, also ihr kriegt ja den Auftrag und baut es ja dann nicht einfach nur hin. Ihr denkt euch wahrscheinlich schon ab und zu mal, okay, und was haben die sich jetzt dabei gedacht? gibt es irgendwie ein Spielgerät, wo du sagst, oh, ich bin froh, dass das nicht mehr existiert?
Ja. Ja, aber das wird kaum noch jemand kennen, weil das liegt wirklich schon lange zurück. Zwei Spielgeräte sogar. Einmal stand ein Spiel, vielleicht kennt ihr das sogar noch, auf dem Spielplatz hier Ecke Lukas-Kranach-Straße. Waldweg Lukas-Kranach-Straße.
Ist da an dem Parkplatz.
Ja, an dem Parkplatz. Ja. Da stand so ein großes Schwinggerät. Dortmunder Rössel hieß das. Das war so ein großer Holzkörper wie so ein Pferd. Ja. Da konnte man sich mit mehreren Leuten draufsetzen und dann kommt man da so hin und her.
Das hatte
so,
also der Mechanismus war in dem, also in dem, nicht Boden, sondern in dem, wie heißt das denn?
Ja, in diesem Podest, in diesem Holzkörper drin. Ne? So, das einmal
war ein Risikofaktor, oder?
Ja, super gefährlich, würde ich sagen, von der Schwungmasse. Und dann hatten wir nochmal ein Gerät, auch schon viele Jahre zurück, das hieß Balkenschaukel. Das war auch so ein 2-Metall-Standgestelle und da hingen so Metallarme dran und an diesen Metallarmen hing so ein langer Kunststoffsitz, wo auch 5-6 Leute drauf sitzen konnten.
Also alles, wo viele involviert sind und sich viel Masse in Bewegung setzen kann, ist
ja, und wenn sich die Masse in Bewegung setzt und die Abhängung starr ist, also es praktisch keine Richtungsänderung gibt. Ja.
Ah, verstehe, okay.
Ja. Und wenn auch dieses Teil, was dann hin und her schwingt, überhaupt nicht stoßgedämpft ist und einfach irgendwie ein Balken ist oder ein hartes Plastikteil oder so.
Ah, gut. Ja, also an dieses Pferd erinnere ich mich tatsächlich noch.
Ja.
Wie war der
Dortmunder?
Dortmunder Rössel hieß das.
Rössel.
Ja.
Darunter kann man sich auch einfach nichts vorstellen so direkt. Also ich erinnere mich daran. Und gibt es ein Spielgerät, was du richtig liebst, wo du dich selber auch noch gern drauf sitzt?
Ja, ich mag Seilbahnen sehr gerne. Mhm. Die muss ich immer nutzen, wenn ich.
Aber die muss richtig Abgang haben, weil es gibt so welche, die hören dann so in der Mitte auf und dann hängt man da so.
Ja,
das ist dann immer ein bisschen schade.
Das ist schade dann, ne? Und dann, was ich auch ein tolles Spielgerät finde, die haben wir auch schon sehr lange. Ich glaube, das älteste steht auch aus den 90er Jahren auf dem Schulhof der Grundschule Königstetten. Mhm. Das sind diese großen Raumnetze, diese Seilpyramiden.
Für mich ist das immer das Klettergerüst.
Das Klettergerüst.
Das ist eigentlich kein Klettergerüst, aber es ist ein... Das ist aber neu gemacht worden. Also von den Materialien her. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben, oder?
Ja, also die Netze, die...
Das Netz sieht anders aus. Das ist jetzt so dunkelrot, glaube ich, oder? Also zu meiner Zeit war es rot.
In Königstetten?
Ich glaube, ja.
Grundschule. Aber wenn das dunkelrot ist, ist es verwittert. Also das ist von der Firma. die haben immer die, da gibt es nur dieses eine.
Also rot. Also ich war auf dieser Grundschule von 96 bis 2000. und da war das schon ein Highlight, dieses Ding. Es war halt auch riesig und super hoch.
Das war an der Hasengrundschule. Da war auch dieser Turm, der war rot. Und jetzt ist er blau. Oder es ist auch neu. Ich weiß nicht. Ich bin nur irgendwann mal, vielleicht habe ich es auch nur so wehmütig im Augenblick.
Das ist ein rotes Netz.
Dann ist es noch ein rotes Netz. Also, aber der Boden, es war früher mal Sand, jetzt ist es Holzsplitt
ja,
und sowas.
Jetzt ist Holzspäne, genau, weil durch den Sand ist zu viel Abrieb an diesen Seilen. Mhm. Das haben wir mal ausgetauscht bei allen.
Und eine nicht näher benannte Grundschulgruppe hat vielleicht auch mal ein sehr tiefes Loch gebuddelt und hat den ganzen Leben auf den Boden ausgegraben. Aber keine Ahnung, wer das war. Die haben das dann für einen Sachkundeunterricht mitgenutzt und haben mal Bodenschichten nachgebaut. Mhm. Das war aber ein riesiges Loch. Genauso wie so riesig dieser Turm war.
Das muss ja irgendeine Lehrkraft verantwortet haben, oder?
Ja, ja. Dann eine, die nicht beaufsichtigt hat, richtig.
Ah,
Und dann diese nicht näher benannte Grundschulgruppe.
Insgesamt finde ich an Spielplätzen spannend. Das ist ja das finde ich toll, dass die so ein hohes Maß an Eigenverantwortung von den Kindern fordern. Mhm. Weil dieses Klettergerüst, wie heißt es? Seilpyramide?
Ja, eigentlich heißt es sogar Seilzirkus. Der Hersteller nennt es Seilzirkus.
Ich finde das schon echt hoch. Und wenn du davon ganz oben runtergefallen bist, also bin ich nie, also deswegen keine Ahnung, aber Spielplätze sind schon Orte, wo man auch lernt, auf sich aufzupassen wahrscheinlich.
Wenn du das auch aus deiner Schulzeit kennst, war das damals noch so, dass man an dem Mittelmast von oben nach unten durchrutschen konnte?
Nee. Das war schon nicht mehr so.
Das war schon nicht mehr so. Das haben wir nämlich mal umgeändert.
Das ist ja klar. Okay. Aber wie so eine Feuerwehr.
Ja, wie so eine Feuerwehrrutschstange ganz oben, 5 Meter etwas nach unten.
Mhm. War das? Ich glaube, an der Hasenkund war das so.
Ja, also, das ist nach und nach dann mal umgerüstet worden bei allen Geräten. Ne?
Ja, weil ich weiß noch, ich hatte irgendwann, das war tatsächlich immer so ein bisschen Mutprobe, irgendwann mal tatsächlich das nach ganz oben zu klettern. Mhm. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Aber dieses mitten an der Stange runterrutschen ist... Ja, das weiß ich noch. Mhm. Und da waren teilweise die Abstände doch ein bisschen. Da war dann.
Ja, du lernst halt voll viel, finde ich, auf Spielplatz. Ja. Du lernst so räumliches Vorstellungsvermögen, wie bewegt sich mein Körper, was kann ich alles machen. Und du musst auch gleichzeitig hast du so viel Soziales lernen an so einem Spielplatz.
Was man auch noch lernt, ist, wie sehr man sich irgendwie an so einem Seil, wenn man dran vorbeirutscht,
sich aufschürft. Oh, Seilbrand ist ja. Das stimmt. Ja, aber ich meine, es geht ja so bei, nimm mir nicht die Schaufel weg oder klau mir nicht mein Förmchen.
Ja.
Zu, keine Ahnung, also auf diesem Klettergerüst, auf diesem Seilzirkus, da sind wirklich, also da ist so viel passiert irgendwie, also an zwischenmenschlicher Dynamik irgendwie in der Schule. Ich habe da schon echt krasse Erinnerungen so dran, generell an die Spielplätze. Ich habe eine Frage zu einem Spiel, das ist irgendwie in meinen Augen kein Spielgerät, und zwar ist das lange Zeit, ich weiß nicht, ob es da noch ist, an dem Spielplatz gewesen, in Königstetten an der Friedrichstanne hinten. Mhm. Da ist so ein Spielplatz. Und da war so ein großer Holzbalken, der stand aufrecht und da war so ein Gesicht dran. Mhm. Man konnte das drehen.
Ja.
Und deswegen war das für mich und meine Eltern immer der Spielplatz mit dem lachenden Gesicht und dem weinenden Gesicht. Weil auf der einen Seite war es so und auf der anderen Seite. Und ich habe mich so gefragt, warum? Also es war für mich so ein Erkennungsmerkmal, weil meine Eltern gesagt haben, wir gehen heute zu dem Spielplatz mit dem lachenden Gesicht, dann wusste ich, wo das ist. Aber hatte das auch einen pädagogischen Sinn? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Ja, einmal klar, Wiedererkennungswert schon, das macht ja auch was. Nein, das war einfach von dem Hersteller, von dem in der Zeit auch sehr viel gebaut worden ist, der hat das einfach... Naja, in seinem Sortiment gehabt, damit er zu bestellt.
Das wurde bei der Bestellung beigelegt.
Ja, genau.
Mit dem Karton.
Ja, ich glaube, einer so war es. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich mal so ein Teil bestellt habe. Kann ich mich nicht erinnern.
Also für dich muss es schon eher auch immer auf erkennbar sinnvoll auch irgendwie sein, wenn es nach dir ginge.
Ja. Ja. Also der Spielplatz ist ja nicht nur eine Ansammlung von Spielplatzgeräten oder sollte es jedenfalls nicht sein, sondern ich sag mal das naturnahe Umfeld, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, das gehört ja auch dazu. Und von mir aus auch mal eine schöne Skulptur, die hat auch Spielerfahrungswert, Wiedererkennungswert. So völlig sinnbefreites Zeugs, finde ich, braucht man nicht.
Da muss ich jetzt auch doch nochmal Raunheim anführen, kurz als Beispiel. Als ich zum ersten Mal diesen Drachen gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich fand das so krass. In Raunheim gibt es ein riesiges, begehbares, so ein liegender Drache aus Beton?
Aus Beton.
Der war wohl immer auch, glaube ich, total schön mit so Mosaikmuster an den Augen beklebt. Und also sieht total, da fehlen schon einige. Aber den fand ich krass, weil das war so... Das war irgendwie eine Erscheinung. Da war ich schon weit über 20, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich war trotzdem so fasziniert. Und da war ich ein bisschen traurig, dass ich kein Kind mehr war. Also das fand ich schon, das ist auch ein cooles Spielgerät auf eine Art. Weil man auch, glaube ich, viel Fantasie da entwickeln kann. Mhm. Wie cool sind Spielplätze? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Wir müssen häufiger auf Spielplätze.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch.
Spielen ist in jedem Alter erlaubt.
Ja. Ja. Treffen wir uns demnächst zum Schaukeln.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Du bist ja auch, erstmal bist du hier wegen deiner coolen Aufgabe, die du hast. Und dann aber auch, weil du die gar nicht mehr so lange machst.
Ja, genau. Also ein paar Jährchen noch, aber die längste Zeit habe ich hinter mir, würde ich mal sagen.
Und anlässlich dessen habe ich mich mal in deiner Belegschaft umgehört, was denn da so für Fragen an dich bestehen und habe welche mitgebracht, die ich jetzt anonym nochmal stellen kann. Die eine ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du im Bereich der Spielplatzplanung und Unterhaltung in unserer Stadt sofort ändern?
Ich glaube, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein.
Ist alles sofort gut, so wie es ist?
Ja. Ja. Ja, ich sag mal so, also diese Spielplätze alle zu unterhalten, auch so in der Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern, das ist ja immer ein Geben und Nehmen, ja. Und klar gibt es an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal die Situation, wo man sagen würde, das hätte ich lieber so gemacht oder das hätte ich lieber so gemacht. Aber im Großen und Ganzen finde ich so unterm Strich betrachtet, haben wir alle zusammen, also alle, die so mit in dieses Spielplatzthema involviert sind, schon eine sehr gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes in Rüsselsheim. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht in anderen Kommunen so ist. Oder zum Teil weiß ich es auch, weil man geht natürlich mal auf Fortbildung und auf Seminare und unterhält sich mit anderen Leuten. Und da kann man schon, glaube ich, sagen, dass das hier in Rüsselsheim eine gute Tradition besteht.
Das ist toll. Schön. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist richtig toll.
Ist das aber auch so, also ich finde es irgendwie nachvollziehbar und auch nahbar oder generell auch, hätte ich jetzt blöd formuliert. Nee, weil das Ziel, auf was man hinarbeitet, dass man wirklich einen tollen Ort für Kinder schafft oder auch so das eigene Spielen vielleicht auch sich selber bewahrt und sagt, okay, das fände ich jetzt oder hätte ich jetzt als Kind cool gefunden und wenn wir es dann gebaut haben, dann gehe ich doch nochmal auf die Schaukel oder die Seilrutsche oder die Seilbahn. Und wenn das natürlich im Team irgendwo so dieses klare Ziel vor Augen ist, auch wenn es über Fächer, Fachbereiche und sowas geht, dann kann es ja einfach nur gut werden. Dann kann es auch nur Spaß machen.
Finde ich schon auch, ja.
Ich glaube, in so riesigen Großstädten, wo man jetzt hunderte von Spielplätzen hat, dann kann man sich, ist glaube ich naheliegend, dass es dann irgendwann nicht mehr so spaßig ist, weil...
Ja, ich glaube, es hängt auch immer ein Stück weit davon ab, welchen Stellenwert die Spielplätze dann in der jeweiligen Stadt haben. Und ich glaube, es ist schon so, die Rüsselsheimer Bürger, die haben schon, glaube ich, auch eine gewisse Erwartungshaltung, weil sie das gewohnt sind seit so und so vielen Jahrzehnten, dass halt genug schöne Spielplätze da sind. Und ja, und es ist auch noch kein Politiker erschienen, der gesagt hat, also die Spielplätze kosten jetzt viel zu viel Geld, wir machen da jetzt gar nichts mehr, alles, was abgebaut wird, das bleibt abgebaut. Aber das gibt es in anderen Kommunen durchaus, ja. Also,
dass die hier so untouchable sind, das ist ziemlich gut. Habt ihr denn Probleme mit Vandalismus, weil du gerade so Großstädte und so ansprichst? Also überbordend viel Probleme oder einfach die Sachen, die sie im Rahmen halten?
Überbordend viel nicht, aber Müll und Verschmutzung jeglicher Art sind halt immer ein Thema.
Das ist aber auch schon immer so gewesen. Ich frage mich immer, gibt es irgendeine Lösung, um das langfristig einfach nicht mehr zu haben?
Ja, wo liegt die Lösung? Die Lösung liegt darin, dass, muss ich an dieser Stelle vielleicht mal an die Bürger auch appellieren, dass alle irgendwie, die auf dem Spielplatz unterwegs sind und die das benutzen, dass das Thema allen bewusst wird und jeder was dazu beitragen möchte. Ne? Weil wir als Städteservice, wir können nicht immer überall sofort ausrücken, wenn da ein Pizzakarton liegt oder was auch immer, ja. Irgendwo ist schon jeder gefragt, dass er auch mal was aufhebt und was mitnimmt. Und auch das kann zu einer guten Kultur werden.
Klar, weil es ist ja eigentlich ein cooles Kompliment an einen Ort, wenn da nicht nur Kinder tagsüber abhängen, sondern abends halt auch einfach Jugendliche sich da treffen. Aber wäre halt schon geil, wenn jeder sein Zeug wieder mitnimmt. So, ne?
Ja, das wäre toll. Ja.
Wir machen einfach demnächst großes Steilzeit-Schaukeltreffen. Und im Anschluss
nächste Live-Podcast
machen wir einmal
vom Spielplatz. Ich nehme die zweite Frage mit für aus der Belegschaft. Was war denn deine größte berufliche Lektion oder überraschendste Erkenntnis in all den Jahren? Ich sehe schon, die Mitarbeitenden fragen sind, die hitten anders, die gehen anders. Ich glaube,
hat parallel auch immer so, wer hat's gestellt?
Nee, gar nicht mal. Ich sag mal, so Lernprozesse oder Aha-Erlebnisse hat man schon immer mal im Laufe der Jahre. Meistens dann, wenn irgendwas passiert ist, was so fast hätte schiefgehen können. Mhm. Ja? Gott sei Dank, muss ich im Rückblick wirklich sagen, haben wir nicht viel Unfälle oder so Pannen gehabt, die jetzt wirklich dramatisch oder schlimm gewesen wären. Aber ja, doch, wir haben mal, oh ja, ich weiß, mir fällt gerade eine Sache ein. Also wir holen ja immer bei unseren Nachbarn, bei den Stadtwerken Leitungspläne, wenn wir irgendwo mit dem Bagger in die Erde graben. Und das haben wir früher aber nicht immer so konsequent bei allem gemacht. Und da haben wir mal im Kindergarten an einer Stelle gegraben, wo die Gasleitung drin war. Der Gasleitung ist nichts passiert, wir haben es noch rechtzeitig. Ja, aber das war schon so, wo ich sagte, ab dem Punkt
konsequent
einräumen, Kabelplan. Okay. Ja, weil es ist schon so, jeglicher Spielgeräte Einbau hat ja mit Erdarbeiten zu tun. Ne? Man muss erstmal in die Erde graben und in so einem Stadtgebiet, was dicht besiedelt ist, da ist immer irgendwas irgendwo in der Erde. Ja, im günstigsten Fall ist es nur Schrott oder Müll, was man ausgräbt. Das passiert auch relativ häufig. Aber Leitungen sind ja auch überall.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Lektion. Das ist eine wichtige Lektion. Und die dritte Frage ist, welchen Rat würdest du denn deiner Nachfolgerin oder deinem Nachfolger mit auf den Weg geben? Für die nächsten, 93 bis 2026? Mhm. 33? Ja. Für die nächsten 33 Jahre.
Für die nächsten 33 Jahre. Ja, sich selbst treu bleiben, und wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man irgendwas Bestimmtes tun muss, jetzt, oder auch irgendwas Bestimmtes nicht tun sollte, dann das auch durchziehen. Denn letztendlich ist es so, Verantwortung ist nicht teilbar, man kann sie an niemanden abgeben, und wenn man die Verantwortung hat, und es passiert irgendwas, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, Moment mal, der war aber auch mitverantwortlich oder der hat mir gesagt, ich soll das jetzt so und so. Das funktioniert dann nicht in dem Moment. Ne? Man muss das immer so handeln, dass man, wie hat mein einer Kollege früher immer gesagt, dass man abends immer beruhigt nach Hause und sich schlafen legen kann.
Das ist das gut. Ja, das ist sehr gut. Ich bin gespannt, was für eine Rückmeldung kommt, wenn der Podcast dann rauskommt, ob die Personen dann zufrieden sind. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank schon mal dafür auf jeden Fall. Ich muss noch einen Schwank erzählen, und der hat ein bisschen damit zu tun, wie Spielplätze anderswo funktionieren. Ich war 2009 Au-pair in England und hatte dann Einjährigen und einen Dreijährigen, und wir waren da oft auf Spielplätzen, und die sahen so anders aus als in Deutschland. Mhm. Die waren komplett anders. Die waren überhaupt nicht naturnah, die waren zwar in irgendwelchen Parks und so, aber der Boden war konsequent so wie draußen auf dem Sportplatz, dieses Gummizeug. Mhm. Dann waren die immer oder oft quadratisch. Also die Grundfläche war quadratisch, und die waren immer eingezäunt mit auch immer so Doppeltoren, dass die Kinder auf gar keinen Fall das Gelände verlassen konnten. Natürlich fand ich das in dem Moment ultra hilfreich, weil die waren halt wuselig und so, aber mit einem Kinderwagen da reinkommen war die Hölle. Also alles war so sehr, in meiner Erinnerung so sehr technokratisch irgendwie. Mhm. Und das hat mich gewundert, weil ich mich frage, ist das wirklich eine Landessache oder... Ich weiß, es ist auch nochmal eine andere Zeit gewesen, so vor 16 Jahren. Ja. Mhm. Aber das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass dort offensichtlich anders gespielt wird. Mhm.
Ja, also einmal gibt es schon einen Unterschied zwischen Deutschland und den anderen europäischen Ländern. Das ist auch in der Norm beschrieben, weil in Deutschland gilt die uneingeschränkte Aufsichtspflicht für Kinder unter 3 Jahren. Mhm. Das heißt, man muss als Kommune die Spielgeräte nicht so bauen, dass Kinder unter 3 Jahren da auch gefahrlos alleine spielen können. Mhm. Wenn das so wäre, dann müsste man ja ganz anders, müssten die Spielgeräte ganz anders aussehen. Die müssten überall geschlossene Geländer haben und Treppen vielleicht statt Leitersprossen und so weiter. Ne? Und das ist in den, das nennt sich in der Norm, wird das als A-Abweichung beschrieben. Und in den anderen europäischen Ländern ist es so, da gibt es das nicht. Da müssen die Spielgeräte halt, wenn man sich an die Norm hält, so sein, dass sie auch für, ja, für Kinder ab einem Jahr sicher bespielbar sind. Und das nimmt natürlich auch viel Spielwert weg. Mhm. Ist ganz klar, ne? Das ist dann für die Größeren schnell langweilig. Vielleicht kommt es daher, was du eben gerade beschrieben hast. Vielleicht ist es auch einfach so, vielleicht haben die auch andere Spielplätze und du hast sie nicht gesehen.
Vielleicht, möglicherweise. Ne? Also irgendwann weiß, aber in dem Ort, wo ich gewohnt habe, habe ich viele, viele Spielplätze abgegrast. Einfach damit es nicht langweilig wurde. Aber es ist halt wirklich so, ne? Also ich konnte halt dann einigermaßen ruhigen Gewissens den bisschen über Einjährigen, der gerade so laufen konnte, auch laufen lassen. In dem Wissen, der kommt nicht raus. Das ist wie ein kleines Gefängnis. So. Irgendwo wird der sein. Aber das fand ich schon bemerkenswert, weil das wirklich anders war als die Spielplätze, die ich so gewohnt war. Fand ich super interessant.
Ja, ich denke gerade auch im Ostpark diese Drehscheibe. Das, was ja.
Hinten am der Kantschule, also wenn man von der Kantschule in den Ostpark reinläuft.
Genau. Diese
Waldbändchen da in der Nähe.
Ja, also.
Die Drehscheibe, wo du drauflegen
kannst. Wo du dich drauflegen kannst und dann halt auch immer eine nicht näher benannte Gruppe dann geguckt hat, wie schnell kriegen wir das Ding gedreht und dann.
Ja.
Und das, das zum Thema eingezäunt und man braucht auf die Kleinsten achten, aber ja.
Das stimmt schon. Und ich habe noch eine Spielplatzerinnerung an einen Abenteuerspielplatz hier in der Nähe, aber ich Richtung, weiß nicht mehr, wo der ist.
Was ist denn das über hinten Hochheim,
so weit.
Die Ecke?
Ich weiß, was du meinst. Du meinst das, was bei Mainz Kastell schon fast ist.
Ja.
Der ist richtig krass, der kostet auch Eintritt, oder?
Kostet der Eintritt, okay.
Ich bin nicht ganz sicher.
Also, nee, das war einer im Wald. So ein riesiger
Turm. Der ist riesig, das stimmt. Den habe ich auch schon mal gesehen. Aber es gibt so einen Abenteuerspielplatz im Wald. Ich hätte jetzt eher so gesagt Richtung Mörfelden oder so. Sind wir auf jeden Fall irgendwann mit dem Fahrrad hingefahren. Und das war wie so, in meiner Erinnerung war das wie so ein Traumland, weil das war riesengroß und es war so eine Lichtung und das Licht war toll und die Mücken stiegen in der Abendsonne auf und so. Das war einfach, ich muss mich bei meinen Eltern fragen, wo genau dieser Abenteuerspielplatz
war. Aber nicht in Rüsselsheim.
Nee, man musste schon, aber schon, Fahrradweite. Muss ich nochmal erfragen.
Ja.
Oder wenn es jemand einfällt, kann er uns eine Mail schreiben.
Ja, schreibt uns.
Also meine Eltern könnten mir mal eine Mail.
Genau.
Wenn die das hören, genau. Aber da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen im Thema, im Thema Spielplatz sind wir schon die ganze Zeit drin. Aber das schließt ganz gut an deinen Lieblingsort in Rüsselsheim an. Der verrät nicht nur deinen Lieblingsspielplatz, sondern er ist auch unüberraschenderweise einfach ein Spielplatz. Wo ist der?
Der Wasserspielplatz im Ostpark.
Den hast du neulich auch schon erwähnt, oder?
Den hatte ich den erwähnt?
Oder waren das Johanna und?
Ich glaube, die haben das erwähnt. Ich glaube, wir hatten dieses Thema Spielplatz hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass generell irgendwie der Spielplatz so historisch gewachsen ja auch ist. So, das Auto kommt auf und Kinder weg von der Straße. Deswegen so Reifenschaukeln und sowas immer noch oder sehr hoch im Kurs waren. Aber ich glaube, da hatten wir nämlich dann auch den Wasserspielplatz. Da haben wir kurz
über Wasserspielplatz gesprochen. Der Wasserspielplatz, ist der in so einer Senke so ein bisschen? Der ist ja ziemlich in der Mitte vom Ostpark, oder?
Ja, genau. Der ist im Nordteil und da gibt es ja diesen künstlichen Bachlauf.
An den erinnere ich mich gut.
Der da einmal quer über diese große Wiese geht bis zum Weiher hin. Und da hat auch Ende der 90er Jahre ein Arbeitskollege, der jetzt leider schon nicht mehr lebt, der hat sich das im Grunde genommen ausgedacht und hat das aus Naturstein selber gemauert. Und das ist auch so der Grund, weswegen, sonst gibt es ja gar nicht viel, da steht noch mittlerweile stehen noch drei andere Spielgeräte, sogar noch so ein Sprungband und noch ein Kletterfelsen und eine Schaukel mit einem integrativen Schaukelsitz. Aber lange Jahre war da halt nur dieses Steinbecken mit der Pumpe. Und es ist halt einfach immer so, wenn ich da vorbeikomme und dann mal die Pumpe bediene, ist übrigens der einzige Wasserspielplatz. Rüsselsheim hat ja viele. Also nicht viele öffentliche, aber in Kindergärten. Aber das ist der einzige, der kein Stadtwasser hat, sondern wo wirklich die Pumpe am Brunnen angeschlossen ist. Das ist okay. Brunnenwasser. Genau, und dann muss ich immer an den Maurerkollegen von damals denken, wie der sich das ausgedacht hat und wie er es ja so gebaut hat. Und das ist ja wirklich ein zeitloses Teil. Also da
total. Und ich habe das auch nie in meinem Kopf so richtig als Spielplatz wahrgenommen. Das war einfach ein cooler Ort. Ich weiß, dass wir da mit dem Kindergarten waren. Ich glaube, da sind wir aus Königstetten, haben wir da so einen Ausflug hingemacht. Und ErzieherInnen haben habe ich heute noch so kleine Kieselsteine bemalt und mit so auf der anderen Seite war so Glitter aufgeklebt und dann haben die da in diesem Bachlauf versteckt und wir mussten die suchen und es war wie so ein Goldsuchding und so Erinnerungen habe ich da dran. Das muss ja 100 Jahre her sein.
Ja.
Da muss ich ja 5 oder so gewesen sein. Also das ist ein schöner Ort, das stimmt. Ja.
Also jetzt auch mit der Geschichte, also das... Das hatte ich jetzt schon mehrmals gehört, aber so generell aus der Grünplanung, dass früher halt irgendwie so die Freiheiten waren. Also das, ich habe das immer von der Gärtnerkolonne, die den Wernerpark betreut hatte, weil die wirklich einfach freie Hand hatten. Mhm. Die haben dann gesagt, okay, dann wird jetzt da der Baum gepflanzt, da machen wir das Beet so. Mhm. Wenn das auch bei den Spielplätzen ja so gewesen ist. Also wenn da wird jetzt halt mal ein Wasserspielplatz gemauert. Mhm. Also, ach schön. Mhm. Ich fahre immer nur auf dem Weg zum Sport dran vorbei und jetzt mittlerweile mit den neuen Spielgeräten sind immer Leute da, es sind immer Kinder da. Und auch diese Wasserpumpe wird immer noch sehr rege genutzt. Mhm.
Das halt, also und auch wenn die kaputt wäre, wäre das, glaube ich, auch direkt, da wird bei euch wahrscheinlich direkt das Telefon klingeln.
Ja, genau.
Ja. Bei dieser Kletterwand habe ich eine Frage. Da war vorher was anderes. Da stand so eine Art Eisberg oder sowas. Weil ich habe es nur so in Erinnerung, weil jetzt ist es ja so. So eine so T-förmige Kletterwand. Ich meine aber, da war irgendwas. Ich hatte irgendwie was anderes zum Klettern im Blick, aber...
Ich bin da noch nie geklettert. Ich erinnere mich nur an diese Glitzersteine. Also als ich da zum letzten Mal richtig aktiv war oder richtig aktiv gespielt habe, gab es das, glaube ich, alles noch. Da gab es nur diesen Bachlauf. Das muss ja 94. 95 gewesen sein.
So ja, der Wasserspielplatz ist, der ist 98 gebaut worden.
Hä? Aber der Bachlauf, den gab es schon vorher,
den gab es vorher schon, genau.
Okay, also das ist leider nur der Bachlauf, aber der Ort, der kommt mir bekannt vor. Wir haben kurz zu Rüsselsheim, zu deinem Lieblingsort schon gefragt. Das bringt mich zur Frage, du bist gar keine Rüsselsheimerin, gell?
Nein.
Vom Hartmut weiß ich, und ich zitiere, du bist eine Küstenrose.
Ja, auch nicht so ganz. Die Küste ist auch noch ein paar Kilometer weiter.
Wo kommst du her?
Ich komme aus der Lüneburger Heide.
Oh, wie schön. Ja. Mit den Heidschnucken und so.
Ja, genau, da, wo die Heidschnucken und
oh, wie toll.
Wo es lila blüht.
Was? Spätsommer. Warum bist du hier?
Tja, warum bin ich hier?
Also wie kam dein Weg so nach Rüsselsheim zustande?
Ich bin... damals war ich mit der Meisterschule fertig und wollte eigentlich wieder da weiterarbeiten, wo ich vorher gearbeitet hatte. Und dann bin ich aber mit meinem damaligen Freund, beziehungsweise später Mann, der kam hier aus der Gegend und mit dem bin ich hierher gekommen. Und dann brauchte ich ja eine Arbeit. Und dann hatte ich auch erstmal gar keine Idee, was ich hier überhaupt arbeiten soll. Und dann hatte das Arbeitsamt gesagt, ja, dann stell dich doch mal bei der Stadt Rüsselsheim vor. Also die suchen da vielleicht noch jemanden. Und das habe ich dann gemacht.
Krass, verrückt. Weil das ist ja schon so rein landschaftlich schon ein Unterschied, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Wobei, also ich muss wirklich sagen, wenn mich heute jemand fragen würde, wo denn meine Heimat ist, dann würde ich sagen, schon hier, also auch in Hessen.
Wahnsinn.
Da bin ich hier in Rüsselsheim auf den Spielplätzen, bin ich wirklich angewachsen. So, um es mal mit gärtnerischer Sprache zu sagen. Und wohnen tue ich ja jetzt immer noch nicht in Rüsselsheim, sondern Richtung Odenwald, da ist es halt auch sehr schön.
Das stimmt. Das ist, also du hast ja auch, wir haben ja auch ein bisschen was über dich rauskriegen können, weil du uns ein paar Sachen verraten hast. Du bist so eine Waldfee auf eine Art. Meine Erinnerung an die Lüneburger Heide sind, es gibt gar nicht so viel Wald. Es ist eher so ein Flachland, oder? So, es gibt viel Heide. Und Düne und so. Und
ja, die Heide ist nicht nur flach, die ist auch hügelig. Mhm. Aber das stimmt, da wo Heide ist, da ist kein Wald. Der Wald wird ja auch zurückgehalten. Die Heide ist ja eine alte Kulturlandschaft. Mhm. Und die würde natürlich auch verwalten, wenn man sie lassen würde. Aber da wird ja gegengesteuert.
Würdest du das gerne ändern?
Nein, ich finde, das kann so als Kulturlandschaft bleiben. Mhm. Ich finde, das ist schön. Ja. Und ja, Wald gibt es da auch. Also da speziell, wo ich herkomme, auch. Da waren wir als Kinder auch im Wald unterwegs, sind auf Bäume geklettert, bis es nicht mehr weiterging. Öffentliche Spielplätze gab es da eher weniger oder keine. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Kind mal irgendwie auf dem öffentlichen Spielplatz waren.
Das ist der Wald an der Spielplatz.
Ja, da war der Wald wirklich Haustür auf, Kinder raus in den Wald und abends wieder zurück.
Schön, das heißt, du hast hier ja aber natürlich viel, also mehr Wald auf jeden Fall. Odenwald, hast du gerade schon gesagt, wohnst du. Woher kommt das irgendwie? Warum bist du nicht Försterin geworden?
Das liegt wahrscheinlich daran, ja, Försterin hätte mir auch gefallen. Das liegt wahrscheinlich an meiner Familie, da wir alle irgendwie grüne Berufe haben.
Ehrlich?
Ja, ach, meine Eltern sind auch beide Gärtner und die Schwestern auch und ja.
Liegt in der Familie.
In der Familie.
Richtig toll. Aber das heißt, ich nehme an, du gärtnerst daheim noch dann irgendwie, gehst dem Ganzen so nach und... Okay. Und du hast, das hat mich sehr gefreut, du hast geschrieben, du unterhältst dich gerne mit Tieren und Pflanzen. Das ist deine Guilty Pleasure. Was sagst du denen so?
Tja, was sage ich denen so? Das sind halt so Gespräche wie, ihr bräuchtet mal wieder Wasser oder...
Redet ihnen gut zu.
Ich rede ihnen gut zu oder... oder ich sage ihnen, wenn ich mich freue, dass sie so schön blühen oder dass sie gut gewachsen sind.
Schön.
Ja, so nach dem Motto, ihr seht aber toll aus jetzt.
Das finde ich total sympathisch. Und wenn du sagst, du redest mit Tieren, redest du mit deinen eigenen Tieren oder hast du Tiere oder sind es eher so die Waldbewohner, denen du dann so...
Nee, ich habe tatsächlich auch noch eigene Tiere. Ich habe ein altes Pony, was jetzt in Rente ist und ja...
Ja gut, ich finde, mit Ponys kann man gut reden, weil die sind immer auf Augenhöhe. Da hat man immer, also ich kann natürlich auch sehr viel mit den Katzen so verniedlichen reden, aber Pony ist, glaube ich, noch
mal... Die stehen irgendwann auf dem Gehen, aber das Pony, genau, vor allem wenn es im Ruhestand ist, dann ist es froh, wenn man wird, dann gemächlich. wie haben mit Pflanzen gut zureden, nicht vielleicht... um den mal so den Wurf zurück zu Hartmut zu machen. Hartmut hatte uns ja jeweils so ein kleines Granatapfelbäumchen geschenkt. Meins ist jetzt mittlerweile bei meinen Eltern im Garten eingepflanzt und blüht. Ich war ganz fasziniert, weil ich hatte dir irgendwann ein Bild geschickt von den blühenden Granatapfelbäumchen. Und bei dir sind schon Früchte dran.
Ja, und ich habe meinen nicht eingepflanzt, sondern er ist noch im Topf und er ist, glaube ich, noch im gleichen Topf. Also ich habe ihn einmal umgetopft, nachdem ich ihn von Hand bekommen habe. Und er ist im Topf. Und da sind so mindestens 3 Granatäpfel dran. Ja. Und ich finde es total krass.
Ich habe auch mal geguckt bei mir. Also die Blüten sind noch teilweise dran. Mittlerweile sind wahrscheinlich schon abgetrocknet und abgefallen.
Nicht aus allen wird was.
Nicht aus allen. Also bei einigen konntest du schon hinten merken, okay, da wird es ein bisschen verhärtet sich. Vielleicht kommt noch was drum. Aber es ist ein guter Tipp, einfach...
Nächstes Mal gehe ich dem und spreche dir
noch ein bisschen zu.
Ja, also ich habe jetzt mit meinem Granatapfelbaum noch nicht, also außer, dass ich vielleicht gesagt habe, och, da sind ja schon Früchte. Aber die sind so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch rechtzeitig jetzt irgendwie reife. Das sind doch eigentlich Winterfrüchte, Granatäpfel, oder?
Weiß ich nicht.
Also dadurch, ich muss das mal recherchieren.
Dadurch, dass der im Winter irgendwie alle Blätter abgeworfen hatte, obwohl, können sein, dass es so in den letzten Atemzügen, bevor dann in Winterschlaf geht. Ja, vielleicht mal ausschneiden, vielleicht ist das so ein einzelnes Kernchen
also
drin.
Hartmut hatte uns den damals geschenkt mit dem Hintergrund, dass ja immer mehr Pflanzen aus anderen Gegenden hier angesiedelt werden, quasi einfach um zu garantieren, dass es hier noch Bäume gibt irgendwann. Du hast auch geschrieben, deine irrationalste Angst ist, dass es schon bald keinen Wald mehr geben könnte. Ich finde das gar nicht so irrational.
Ja, das stimmt, das ist auch nicht so irrational. Das ist, wenn man mal beobachtet, gerade da im Ostpark, im Bereich, wo der große Spielplatz ist, da habe ich irgendwann mal gestanden und dann ist mir es plötzlich bewusst geworden und ich war ganz geschockt, wie viel sonnige Bereiche es plötzlich auf diesem Spielplatz gibt, der früher eigentlich komplett im Schatten war. Ja.
Auch da, wo der Kletterwald ist, der ist ja auch aus diesem Grund geschlossen, weil die Bäume das nicht mehr aushalten.
Ja, das hatte mich so erschrocken das letzte Mal, oder ich war lange Zeit nicht mehr da bei dem Kletterwald oder generell in dem Waldbembel. Nach unserer Fahrradtour hatten wir ja da den Abschluss gemacht und ich habe es eigentlich, wenn jetzt nicht diese Verkaufshütte und die Bänke drumherum stehen würden, ich hätte es nicht wiedererkannt, weil da doch wirklich riesige Lichtungen mittlerweile drin sind.
Das stimmt.
Es weitaus heller ist. Aber auch der gesamte Ostpark, glaube ich, gerade nicht so gesundheitlich bestens dasteht.
Ja, aber das ist ja auch schon ein Thema, was schon ganz lange irgendwie währt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr gab es sehr viel Regen und ich habe das Gefühl, die Reservoirs sind so ein bisschen aufgefüllter als sonst. Aber ich glaube, es ist irgendwie nur noch eine Frage der Zeit. Also es wird sich einfach, glaube ich, sehr viel verändern. Aber ob wir überall Granatapfelbäume irgendwann haben, weiß ich nicht, ob ich das noch mitbekomme.
Also das freudige Lächeln, was dann jeder von uns hat, wenn irgendwo an der Ecke im Garten oder sonstiges einer rauslugt.
Ja, ist wirklich
wir wissen dann, wo er herkommt.
Ja. Wollen wir mal ein Getränk aufmachen? Es lacht mich nämlich jetzt schon die ganze Zeit so an. Und es passt auch gut ins Thema. Du musst den anderen Jingle nochmal einspielen.
Das war der falsche, ja. Ich habe es gerade gemerkt.
Komm mal nochmal.
Das lasse ich jetzt einfach drin. Das ist mir. Ich habe nur.
Wir haben nämlich ein Wald. Auf eine Art ist es ein Waldgetränk, oder? Was hast du mitgebracht?
Ja, das ist jetzt so eine Fassbrause mit Holunder-Geschmack. Oder im günstigsten Fall sind sogar ein paar echte Holunderbeeren mitverarbeitet worden.
Lass das doch mal gleich nachgucken.
Sie stand mal in der Nähe.
Mhm. Hier steht Holunderbeersaft aus Holunderbeersaftkonzentrat. Das gilt. Mhm. Und Zitronen sind auch noch drin, von daher.
Ja.
Die wachsen ja mittlerweile auch hier. Trinkt ihr aus der Flasche oder möchtet ihr einen eigenen?
Och, ich würde jetzt aus der Flasche trinken.
Ja, genau.
Ja, super, ich auch. Dann öffne ich mal meins. Dann öffne ich noch dieses. Sorry, ich reiche das mal rüber. Dann kann das ich meins nämlich gleich anholen. Fassbrause hatten wir hier schon lange nicht mehr. Oder hatten wir überhaupt schon mal Fassbrause?
Nee, Fassbrause hatten wir nicht. Wie Holunder hatten wir. Einmal, aber
mit wirklich, Pari, oder?
Nee, Holunder Pari war bei Beate. Bei Beate. Da hatten wir, glaube ich. Oder war das Holunder? Nein, ich glaube, das war purer Holundersaft.
Ja, die hatte Holunder-Muttersaft. Also Muttersaft. Der so ein bisschen. Ja. Das ist jetzt die Leitvariante.
Sehr pur und das ist.
Dann
die
zum Wohl. Vielen Dank für das gute Getränk. Schöne Holunderfarbe auf jeden Fall. Hast du Holunder gesammelt dieses Jahr?
Nein.
Aber die Zeit ist auch vorbei, ne? Oh mein Gott.
Trinken.
Okay. Ich habe kurz das so geschüttelt, dass es alles so hochgestiegen ist. Aber es ist alles gut.
Ich dachte schon, du hast es in die Flasche zurückgespuckt.
Nein, ist voll lecker. Super lecker. Ich mag Holunder super gern. Aus den Beeren macht man den roten Saft und aus den Blüten macht man den weißen Saft, den Sirup. Richtig? Ja. Ich habe eine Frage nochmal zu deinem Gärtner-Waldkräuter-Dasein. Bist du auch so jemand, der so sich auskennt mit so Heilkräutern und so Kram und so?
Ja, ein bisschen. Ein bisschen, also, ja.
Okay. Wird da selbst medikamentiert oder?
Ja, tatsächlich bin ich ein Mensch. Also ich nehme ganz wenig oder fast nie irgendwelche Medikamente aus der Schachtel. Das passiert wirklich nur ganz selten.
Dann eher so naturheilkundlich Tees und.
Ja, genau. Ich würde erstmal gucken, was.
Das finde ich cool. Das finde ich richtig gut. Das ist mir irgendwie auch mitgegeben worden. Also erstmal irgendwie einen Zitronenwickel oder einen Quarkwickel oder einen Kartoffelwickel oder irgendwelche Fenchelsachen oder keine Ahnung.
Generell erstmal einen Tee.
Ja.
Aber bei Fieber kein Salbei war es.
Genau. Ja. Bei Fieber kein Salbei, weil es das Fieber künstlich runterbringt. Genau. Und das soll ja nicht passieren. Das haben wir uns gemerkt.
Das haben wir uns gemerkt, weil wir sind der Lernpodcast.
Oh Mann, aber es leitet uns ein bisschen über zu deinem Lifehack.
Diesmal mit richtigem Knopf.
Die Kräuterschere. Was kann man, ich habe keine. Fehlt mir was in meinem Leben?
Jetzt nicht mehr.
Oh!
Jetzt kommen wir gar nicht mehr aus dem.
Brauchen wir gar kein aufgeregtes Herzklopfen mehr.
Jetzt kommen wir ja gar nicht aus dem Knopfdrücken raus. Gott. Okay.
Ja. Ah, wie schön. Wir haben nämlich hier unser Gastgeschenk auch schon vor uns liegen. Es ist bedeckt von einem ganz herzigen.
Das ist Minze, oder?
Ja,
genau. Minze, ja. Ich manchmal verwechsel ich Minze und Melisse, aber das ist Minze.
Das ist Minze, so.
Den kannst du direkt so in deinen In einen Tee reinhängen.
Mhm. Ah, schön.
Ich liebe schön. Minze, aber man darf sie nicht, man darf sie nicht ins Beet pflanzen.
Die macht.
Die wirst du nicht mehr los.
Ja.
Die darf eigentlich nur in den Topf. Oder du musst halt damit leben, dass du überall Minze hast.
Ja, oder man geht immer mal mit dem Spaten drumrum und sticht sie wieder ab und topft sie ein und gibt die Pflanzen dann anderen Menschen.
Vielleicht muss ich das mal machen. Vielleicht muss ich das
da ist irgendwann der Punkt erreicht, in dem man nicht mehr hinterherkommt.
Ja,
also in der A-Siedlung sind sehr, sehr viele Sukkulenten, die auch mal mit einer angefangen
ist
haben.
Das dann so? Oh halt mein Gott, die Kräuterschere. Jetzt fehlt mir wirklich nichts mehr. Die ist ja okay. Krass. Also Okay. Für alle, die... Wir teilen die uns
kurz. Ja, ja, wie den Julienschneider.
Ich schwöre, ich bringe den nochmal zurück. Die Kräuterschere, so. Möchtest du erklären, wie die aussieht und was die macht?
Ja, das ist so eine Schere mit mehreren Klingen nebeneinander. Und da kann man, wenn man jetzt ein Sträußchen Schnittlauch oder Petersilie in der Hand hat, kann man das einfach so immer kleine Abschnitte davon abschneiden. Und das erspart einem dieses müßige... Schneidbrett vorholen, passendes Küchenmesser suchen und dann Petersilie oder Schnittlauch kleinschneiden in völlig unterschiedlich große Stücke.
Toll. Toll. Also das ist, die sieht aus wie so eine geklonte Schere. Also Copy-Paste. So sieht die aus.
Die cool. Die sieht nach sehr viel Aua aus, wenn man da den Finger mal dazwischen kriegt.
Ja.
Aber
die ist
die könnt ihr gleich für eure Pfefferminze nachher mal ausprobieren.
Ja, direkt mal alles hier klein schneiden. Genau. Toll, vielen Dank.
Darf ich sie zumindest einmal kurz halten?
Wow. Du darfst sie auch zuerst haben.
Nee, du hast dich so drüber gefreut.
Nein,
du hast
gefragt, ob ich kann nicht immer alle Küchenutensilien bunkern.
Ja, das ist so einfach nur mein freundlicher Reminder, den Julien Schneider
mal. Ja, okay, ich bringe ihn mit. Ich bringe ihn doch mit.
Wir haben so eine, weil generell die Gastgeschenke landen hier in der Gastgeschenke-Kiste. Momentan landen viele hier neben auf meiner Kommode. Und es gibt immer mal so ein, zwei Sachen, die sind sofort weg. Ich hatte dann noch nicht mal die Chance, die überhaupt mal zu halten, mal anzuschauen.
Tut mir leid.
Und dieser Julien Schneider.
Ich schwöre, ich bringe ihn nächstes Mal mit. Ich versuche mich dran zu erinnern. Ich muss mir mal einen Reminder schreiben, Christian.
Ja, ja, ja.
Oder ich muss mir einfach eine Erinnerung schreiben.
Schreibt uns eine Mail.
Ja, genau.
Schreibt Stella eine Mail.
Zusammen mit da, wo der Abenteuerspielplatz ist. Ja, ja. Das kriegen wir noch raus. Ich krieg das noch raus, auf jeden Fall.
Aber die gibt es auch noch mal in noch breiter wahrscheinlich. Also es gibt sicherlich irgendwelche Freaks, die sich dann...
Dass du noch mehr Scheren hast quasi. Dass du bei Schnittlauch einfach nur noch einmal durch, ja, möglicherweise. Zack,
ganzer Salat für...
Möglicherweise. Das muss ich mal meinen Gastro-Kontakten nachfragen.
Genau. Das ist dann so, da werden sie dann wahrscheinlich so still und verheimlichen das, weil sie ganz genau wissen, der Geheime über Gastro. Ja.
Maybe.
Wie schön.
Ja, noch eine Frage zu Rüsselsheim als deine zweite Heimat auch eine Art. Du wohnst schon relativ lange, also wohnst nicht hier, aber du lebst schon und arbeitest hier und kennst dich gut aus im Ort, auch anders als andere Schreibtischtäter vielleicht, die wirklich nur zum Arbeiten herfahren und dann an ihrem Schreibtisch sitzen. Du bist ja auch draußen viel unterwegs. Du hast geschrieben, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, würdest du sagen, einmalig auf vielfältige Art und Weise. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, einmalig schon mal, weil ich erinnere mich noch, als ich so das erste Mal nach Rüsselsheim reingefahren bin, so Anfang der 90er Jahre, habe ich gedacht, was ist das denn hier, diese riesigen Straßen, alles zweispurig in alle Richtungen, also das ist schon, allein so von der Anordnung der Stadtteile und die Straßenverbindung, das ist schon, sieht ja völlig anders aus als in anderen Städten, als in Groß-Gerau beispielsweise, obwohl Groß-Gerau sogar ja eine Kreisstadt ist.
Das stimmt, ja.
Dann, was ich so im Laufe der Jahre immer wieder festgestellt habe und was ich auch wirklich sehr schön finde, ist, dass man mit dem Fahrrad sehr gut in den verschiedenen Stadtteilen oder auch von Spielplatz zu Spielplatz unterwegs sein kann, ohne irgendwie an einer großen Straße entlangfahren zu müssen. Also ich habe vor einiger Zeit mal gehört, Rüsselsheim wäre im Ranking der zugepflasterten Städte ziemlich weit vorne. Aber trotz alledem finde ich, es gibt viele schöne Grünanlagen, viele schöne Spielplätze und alles ist gut zu erreichen. Also das ist schon, denke ich, auch was Besonderes.
Ich finde es eine Frage der Perspektive scheinbar. Mhm. Ne? Also mhm. du siehst das ja jetzt doll aus der, ich fahre von Spielplatz zu Spielplatzbrille. Vielleicht ist das was, was viele Leute öfter mal machen sollten, dass man so generell Fahrrad fahren, da würden wir Leute finden.
Generell diese Stadt einfach mal mit dem Fahrrad und die erkunden, die Steigwege, die anderen Verbindungen, die es so gibt.
Ja.
Und auch immer mal wieder in den Wald fahren. Also was ich jetzt letzten Sommer immer wieder ganz gerne gemacht habe, ist einfach in Mönchbruch zu fahren.
Voll.
Und ein bisschen einfach durch die Schneisen mal ringsrum gucken, wo kommt man raus und findet man wieder zurück. Beziehungsweise es ist einfach, man guckt, wo die Flugzeuge herkommen und dann andere Richtung.
Das finde ich schön. Ich finde das, das immer spannend, so aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, wie Leute Rüsselsheim wahrnehmen. Und vor allem, wenn man aus der Lüneburger Heide kommt. Ja. Also, ja. Aus welchem Ort kommst du da genau?
Das ist ein Ortsteil von Schneverdingen.
Oh ja.
Sagt das was? Ja. Da findet ja immer die Wahl der Heidekönigin statt.
Ich kenne das, weil meine eine Freundin aus dem ersten Studium von da kam und ich immer so war, wo ist das? Aber das ist, das ist im Norden, genau.
Ja, zwischen Hamburg und Hannover.
Ja. Man hört es auch noch so ganz leicht, wenn du, wenn du hinten das G wie nicht aussprichst. Da das verrät dich, genau.
Ich bin gerade die ganze Zeit auf der Suche nach einem Lied. Weil da
kommen wir jetzt auf jeden Fall dazu. Wenn mich nicht alles trügt, ist dein Interpret auch aus dem Norden, oder?
Johannes Oerding?
Mhm.
Das weiß ich gar nicht.
Oder denke ich das vielleicht nur, weil ich an St. Peter Ording denke?
Ich glaube, vom Namen
wenn
her
ich den
ist
Namen
es so.
Höre, und Oerding klingt so ein bisschen nach Norden. Was hast du mitgebracht für ein Lied? Was ist das für ein Song?
Ich habe von Johannes Oerding mitgebracht das Lied 100 Leben. Das ist jetzt nicht so absolut mein Musikgeschmack, aber ich finde, also einmal mag ich den Johannes Oerding sehr gerne, so als Musiker, finde ich, hat er viele sehr gute Lieder, gute Texte. Und auch bei dem Lied finde ich den Text einfach ganz toll.
Ist das auch so, also identifizierst du dich so ein bisschen mit dem Song?
Ja, also manchmal denke ich tatsächlich auch, wenn ich so überlege, was ich noch gerne machen würde oder was ich noch für Ideen habe, dann denke ich manchmal auch, da könnte ich noch 100 Leben gebrauchen, um das alles zu machen. Ja.
Bist du dann jemand, jetzt wird es vielleicht so ein bisschen, es geht so ein bisschen tiefer, bist du dann jemand, der traurig ist darüber oder eher so Energie aus diesem Gedanken zieht? So jetzt erst recht, jetzt mache ich noch was davon oder wie ist das?
Ja, eher zweiteres, also traurig nicht.
Okay.
Das ist, ja, es ist zwar richtig, man wird ja älter, also es ist ja auch kein Geheimnis, ich bin über 60, aber nein, ich bin nicht traurig deswegen. Ganz im Gegenteil, also ich bin auch ein Stück weit dankbar, dass mein Leben so abwechslungsreich war und dass ich ja auch eine schöne Aufgabe hatte. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die arbeiten ihr Leben lang in einem Beruf, zu dem sie nie richtig Lust hatten oder den sie immer irgendwie als Routine oder Belastung empfinden. Und da muss ich schon sagen, da habe ich, glaube ich, schon sehr viel Glück gehabt.
Richtig schön. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ja jetzt auch noch eine weitere Aufgabe als Oma.
Ja, genau, Enkelkinder habe ich auch.
Und kannst da auch direkt, hast direkt die Testpersonen quasi schon dabei für die Spielplätze.
Ja,
das ist ja schon mal sehr spannend auf jeden Fall.
Das ist sehr großartig, mit denen dann auf den Spielplatz zu gehen und dann sich stolz hinzustellen und sagen, hier, ich.
Den habe ich, den hab ich qualifiziert geprüft.
Johannes Oerding kommt aus Münster.
Das ist auf eine Art auch schon nördlich,
ist schon Norden,
oder?
Schon Norden. Also, okay.
Ist das nicht Nordrhein-Westfalen?
Das ist
Nordrhein-Westfalen. Das hat schon Norden im Bundesland.
Niedersachsen, oder? Moment.
Nee, das ist Nordrhein-Westfalen.
Dann ist es NRW. Also, dann ist es NRW.
Nordrhein ist ja, sagt ja schon aus, dass es im Norden ist vom Rhein.
Jo, Westfalen ist es dann. Also, muss ich jetzt hier mal Wikipedia.
An dieser Stelle schöne Grüße nach Münster zu Max Scharpenberg. An Schappo. Guten Studienstart, mein Lieber.
Münster, kreisfreie Stadt Münster.
Der kann uns ja mal sagen, wie nordisch das da ist.
Münsterländisch Münster, Niederländisch Munster, Friesisch Munster.
Friesisch.
Friesisch.
Also ist es oben.
Also aber es ist NRW. Ja, ja.
Okay.
Okay, ja. Nee, dann. Ich war...
Na gut. Ich mag Johannes Oerding auch ganz... Ich finde, das ist der... der positivere Bosse. Manchmal. Ein bisschen.
Soll ich den Oerding-Index aufmachen?
Ja, bitte. Möchtest du als nächstes mit deinem Lied?
Ich möchte nur kurz mal aufklären. Ich habe den Bosse-Index aufgesetzt, mhm, weil Bosse in mindestens gefühlt jedem zweiten Lied das Wort kaputt verwendet. Mhm. Der Index sagt zwar was anderes, aber mein Gefühl spricht
hat recht
mehr als
vielleicht
als
müssen Fakten. Wir bei Oerding irgendwas Positives dann hervorheben. Ja.
Genau. Ich habe was gefunden. Und zwar will ich von Provinz Chaos draufsetzen. Mhm. Einfach nur, weil Chaos oder weil Provinz eine Band ist, die gerade auch, glaube ich, wieder ein neues Album gemacht haben. Und einfach vom Musikstil, auch wieder deutsche Texte und sehr kratzige, brauchige, fertige Stimme immer mal wieder mit drin. Und die wollte ich, glaube ich, schon länger mal draufsetzen.
Und Provinz passt ja auch irgendwie zu uns.
Das habe ich natürlich, also ja. Mhm. Ja. Ich sage ja.
Okay. Ich habe was Klassisches mitgebracht. Ich finde, unsere Playlist verträgt auch mal wieder ein bisschen Klassik. Ich habe auch was mit Waldbezug hinten mitgebracht, weil ich habe gesucht nach Liedern mit Spielplatzbezug, aber es ist schwer. Man findet nur so, so komische.
Wolf Zukowski.
Ja, entweder das oder Sachen irgendwie, wo Playing mit irgendwelchen zwischenmenschlichen Sachen verbunden ist. Quit playing games with my heart und so Kram. Also habe ich mich auf den Wald konzentriert und ich habe mitgebracht ein Stück aus einem Zyklus von Camille Saint-Saëns vom Karneval der Tiere. Der Kuckuck tief im Wald heißt das Stück. Also total empfehlenswerter Zyklus, finde ich. Sehr, sehr schöner Einstieg, auch wenn man Bock hat, irgendwie mal Klassik kennenzulernen. Das erkennt man sofort, dass es um den Kuckuck geht, aber es ist auch, also alle anderen Lieder sind auch, also Lieder sagt man eigentlich nicht, ne? Stücke in dem Zyklus sind total schön und sehr bildhaft und ja, das fand ich ein passendes Stück für den Wald, der ja hier irgendwie doch eine größere Rolle spielt. Obwohl wir uns über Spielplätze hauptsächlich unterhalten.
Genau. Aber es gibt doch nichts Schöneres als einen Spielplatz,
im Wald,
der mitten im Wald ist.
Ist so.
Oder man den Wald zum Spielplatz macht, weil ich glaube, wir haben alle so ein paar Ecken gehabt, wo wir wussten, wo man gut klettern kann und wo die Eltern nicht so genau hingucken.
Gibt's in Rüsselsheim Spielplätze, wo so gar kein Waldstück oder irgendwie Natur drumherum ist?
Diese einzelnen Grünzüge oder einzelnen Spielpunkte in diesem Neubaugebiet Blauer See.
Ah ja.
Da ist ja wenig Wald. Also da sind zwar auch Hecken und Sträucher gepflanzt, aber so ist kein natürlicher Wald.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich dann schon anders. Aber natürlich auch, also, und das interessiert mich eigentlich auch, wie entscheidet ihr, wann wo ein Spielplatz hinkommt? Entscheidet ihr das oder macht das auch die Planung?
Nee, wir entscheiden das gar nicht. Und die jetzigen Spielplätze, so wie es sie jetzt gibt, also wie gesagt, Blauer See, das ist halt mit dem Neubaugebiet entstanden, von der Stadtplanung, denke ich, so geplant. Und alle anderen Flächen, die sind ja schon sehr, sehr lange als Spielplätze gewidmet. Ja. Also da ist so eine völlig neue Fläche irgendwo im schon vorhandenen Wohngebiet kommt er eigentlich nicht dazu.
Okay, spannend. Ja. Und was ich noch kurz loben möchte, was ich total schön finde, auf vielen Spielplätzen gibt es jetzt immer so Boulderwände. Das finde ich ganz cool. Das sind die richtig toll. Das gab es bei mir früher nicht. Also vielleicht nur so, also eine oder sowas. Aber das hat das richtig so überhand genommen. Also das ist einfach so auch so sportmäßig ist. Und es ist ja auch voll beliebt, dass man als erwachsene Person auf Spielplätzen Sport macht, habe ich auch mitbekommen. Mhm. Weil es bietet sich ja auch ein bisschen an, ne? Die Sachen sind stabil, aber das wird wahrscheinlich nicht so gern gesehen, oder? Oder halten die Geräte das aus?
Ja, also ein Spielgerät für einen öffentlichen Raum muss das aushalten, was im schlimmsten Fall passieren kann. Also ich sag mal, ein Gerät, wo beispielsweise eine Korbschaukel, wo vielleicht 8 oder 10 Leute in den Korb reinpassen, da muss der Korb das auch aushalten. Also das geht ja auch gar nicht anders. Ne? Man kann da ja jetzt keine Schilder anbringen und sagen, auf die Schaukel dürfen nur Personen, die nicht mehr als 60 Kilo wiegen oder da darf nur das passieren oder da darf nur das passieren. Es muss schon alles sehr, sehr stabil sein und robust.
Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, so als Abschlussfrage vielleicht. Wenn du dir den perfekten Spielplatz bauen könntest, wie sähe der aus? So vielleicht auch einen zukunftsfähigen Spielplatz deiner Träume?
Also es werden auch wahrscheinlich Spielplatzgeräte drauf, also vielleicht eine Seilbahn und eine Schaukel. Schaukel finde ich auch ja eigentlich nach wie vor ein schönes Spielgerät, obwohl es jetzt nichts Spektakuläres oder, aber ja, schöne hohe Schaukel vor allen Dingen, so also richtig lange Kettenabhängung von mehreren Metern.
Gibt es das irgendwo hier in der Nähe?
In der Haslacher Tann, da ist ein Spielplatz so direkt im Wald. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Haslacher Tann, da kommt man vom Keplerring raus.
Ja, rein. Ja.
Da steht eine Schaukel mit Kopfbalkenhöhe 4,50 Meter. Also die ist schon höher als normal, aber jetzt auch noch nicht so hoch.
Okay. Ja. Also schon Spielgeräte?
Spielgeräte und ansonsten, ja, so ein bisschen modelliertes Geländer, also nicht ganz eben, sondern auch ein bisschen wellig und im günstigsten Fall wäre noch Wasser da. Ja, und natürlich auch entsprechende Pflanzen, ne? Sträucher und auch niedere Bepflanzung, also auch irgendwas an Stauden oder Blumen, wobei, also das ist sowieso mein Wunsch, auch wäre mein Wunsch für die Spielplätze, dass da mehr in der Richtung wäre, aber das ist halt auch schwierig umzusetzen, weil es zertreten wird. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Man kann auch nicht alles machen, was schön aussehen würde oder was man gerne hätte, weil es sich nicht immer bewährt.
Ich finde, das hat man ganz den Umständen angemessen gut gelöst, irgendwie an diesem Pop-Up-Spielplatz am Landungsplatz, am Mainparkplatz. Ne? Es ist ja ein Container und ich verstehe auch, dass das irgendwie, das ist schon jetzt nicht so der heimeligste Spielplatz, aber den finde ich cool, weil du hast so diese Bottiche drumherum, die von der Grünflächenplanung bepflanzt werden, die irgendwie schön sind, die nicht zertreten werden. Okay, vielleicht liegt da manchmal ein bisschen Müll drin, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Es ist am Wasser, es ist direkt am Fluss, klar, man kann nicht da rein, aber das finde ich ist da eigentlich ganz elegant gelöst, dass auch so Flächen, die jetzt irgendwie, die kein direktes Spielplatzpotenzial vielleicht haben, dass die so erschlossen werden über so mobile Spielplätze. Mhm.
Ja. Ist es nicht auch eine Option, also Spielplätze generell mit sowas wie Urban Gardening zu verbinden, weil dann Hochbeet hingesetzt und ja. Weil das wäre jetzt so statt Blumenbeet oder ähnliches, was Gefahr läuft, irgendwie zertreten zu werden, dass man halt einfach wirklich auch mit Bottichen arbeitet. Weil das ist, glaube ich, auch noch was so Erlebnisspielplätze oder generell so, dass das Erleben beim Spielen dann noch wieder spannend macht, dass dann halt auch noch so ein, ich glaube, viele Kinder haben Bock auf Pflanzen, Gärtnern.
Eigentlich schon. Also möchte man meinen. Aber ich glaube, da arbeitet Hartmut auch so ein bisschen drauf hin, oder? Ja. Also essbare Gärten, so das so ein bisschen mehr zu bepflanzen.
Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich im Rathaus in den Innenhof gucke.
Ja.
Also der Naschgarten, das ist das gerne überall.
Das stimmt. Habt ihr, ihr sitzt ja logischerweise nicht im Rathaus, ihr sitzt beim Städteservice hinten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Habt ihr noch irgendwas an essbaren Gärten bei euch, also oder überhaupt an Bepflanzung, weil wie gesagt, diese Stadtgärtnerei ist ja schon länger raus dort.
Offiziell nicht, aber am Hinterausgang meines Büros, da gibt es so ein paar Kübel, wo Tomaten drin wachsen und das
schön.
Hat eine Kollegin, die auch Gärtnerin ist, die betreut das mit oder hat das sehr auch mit cool. angefangen. Das machen wir so für uns.
Seid ihr in diesem Gebäude am Azubi-Garten?
Nein, wir sind in diesem flachen, langgestreckten Gebäude. Wisst ihr, wo das große Salzsilo stand?
Ja.
Das ist ja abgerissen jetzt, ne? Aber da ist so ein langgezogener Gebäudetrakt, also gegenüber der Tankstelle praktisch. Mhm. Und da sind wir drin.
Ja,
da gleich vorne an ist die Straßenreinigung und dann
direkt
weiter
da
hinten, da haben wir unsere Werkstatt, also unsere Schreinerei und Malerei und so weiter.
Das ist so krass, ne, was da alles ist. Und du weißt es gar nicht.
Generell so diese ganzen, also erstmal Werkstätten und einfach, was auch ihr selber macht. Also wenn eine Schreinerei da ist oder auch generell auch Leute mit Schreinerei oder Schreinerlehre, dass eben auch so Sachen selber gemacht werden können. Also das finde ich mal so faszinierend.
Wäre das denn noch möglich, was du gesagt hast mit deinem Maurerkollegen, dass einer der Mitarbeitenden eine Idee hat und das dann nochmal alles selbst machen kann? Geht sowas?
Ja, das geht. Also das haben auch Kollegen schon gemacht. Also klar, nicht die ganz großen Spielanlagen jetzt mit so und so viel Anbauteilen und so viel, aber doch so kleinere Sachen, also ich sag mal einen neuen Turm oder eine Plattform vielleicht, um eine alte Rutsche wieder verwenden zu können. Oder an der Otto-Hahn-Schule, da steht seit einiger Zeit, ist da so eine grüne Schlange zum Balancieren. Das haben auch die Kollegen selber gemacht. Ah,
das muss doch dann nur der DIN-Norm entsprechen.
Ja, das auf jeden Fall immer.
Und die DIN-Norm, also das ist was anderes als der TÜV, oder? Also die Spielplatzprüfung ist nicht die TÜV. Gibt es überhaupt eine TÜV-Prüfung bei euch?
Also nein, der TÜV ist ja nichts anderes als der Technische Überwachungsverein. Die bieten auch Spielplatzprüfungen an. Aber in Rüsselsheim kommen die nicht, also jedenfalls nicht zu uns. Die GEWO-Bau, die hat auch einen externen Prüfer. Aber wir machen das ja alles selber.
Weil ihr hoheitlich qualifizierte Spielplatzprüfer habt. Also,
wir prüfen selber und wir reparieren selber und wir bauen selber ein. Das ist auch schon was es auch nicht so überall gibt. Weil viele Städte haben halt externe Prüfer, die gehen dann über alle Spielplätze, dann gibt es die lange Mängelliste und irgendwer vom Bauhof soll die dann abarbeiten. Ne?
So effizient.
Ja, das ist super effizient und das wäre auch wirklich mein Wunsch, dass es auch in Zukunft so bleibt und erkannt wird, dass es unbedingt auch so bleiben muss. Ja, weil das, ich sag mal, mehr Geld, mehr Ressourcen kann man eigentlich nicht sparen, als das wirklich. Denn wer sonst soll die Rückmeldung darüber geben, ob jetzt ein Spielgerät gut funktioniert oder nicht? Das können nur die Leute, die es auch reparieren. Ja, sonst klafft irgendwann die Schere, die Kräuterschere auseinander und an einem Ende wird dann nicht mehr gewusst, was am anderen Ende gearbeitet wird. Ne? Und das soll auf jeden Fall nicht so sein.
Eigentlich total logisch, das so alles aus einer Hand zu machen. Ne? Und dann frage ich mich manchmal, ob es in anderen Bereichen nicht auch sinnvoll wäre. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn andere Leute hier sitzen.
Genau, da fragen wir noch was. Sehr schön. Toll, wie schön, dass du da warst. Ich hoffe, dass das hier alles so war, wie du dir das vorgestellt hast. Oder noch besser.
Ja, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht,
und
darüber
auch
zu plaudern. Ja.
Total toll. Ich wusste nämlich erschreckend wenig. Sowohl über dich als auch über das, was ihr oder du, was du machst. Also weil das... Mir war das nicht klar, dass
also,
die Spielplatzkolonne so eine...
Also die von den Dimensionen letztendlich, also wie viel ihr tatsächlich noch selber machen oder selber macht und was da einfach alles an Herzblut irgendwie mit reinfließt. Also es ist...
Ich sehe das jetzt mit anderen Augen.
Genau. Ich habe mich auf diese Folge einfach nur gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, heute haben wir so die Chance, mit einer Person zu sprechen, die wahrscheinlich unzählige Kindheiten irgendwie in dieser Stadt mitgeprägt hat, einfach nur weil wirklich Spielplätze wirklich so eine zentrale Rolle da spielen und es jetzt einfach nur mal aus erster Hand zu hören. Mhm. Also ich glaube, also ich fange mal
an. Und man nimmt die halt auch so als selbstverständlich wahr, Spielplätze, ne?
Ja, aber es ist auch tatsächlich auch mal schön, so in Gedanken nochmal so durchzugehen, wo bist du überall hingegangen? Was war da das Highlight? Warum ist man ausgerechnet dahin? Was hat es mit einem gemacht? Aber ich glaube, wir machen nächstes Jahr, nächste Staffel, die erste Recap-Folge machen wir auf dem Spielplatz.
Wir können eine Spielplatz-Fahrradtour machen.
Eine Spielplatz-Fahrradtour.
Ja, cool.
Eine Spielplatz... Jetzt habt ihr es gehört. Kultursommer 2026. Ja. Sturmfrei.
Spielplatz-Tour. Fänd ich auch cool. Mhm. Ey, im Ernst? Na, dann, das spinnen wir mal noch weiter.
Und dann abschließend treffen wir uns zum Gruppenschaukeln. Mhm. Ja,
wunderbar.
Claudia, vielen Dank, dass du da warst.
Komm gut heim, wir berichten über die Kräuterschere.
Ja, du berichtest über die Kräuterschere. Ich winke ihr sehnsüchtig nach und verabschiede mich, indem ich sage, Steilzeit Rüsselsheim Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.